Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Es ist Freitag, der 11. Juli 2025 und ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Mein Name ist Gabriel Rath und ich grüße euch aus Rostock City von der Ostseeküste, aus dem hohen Norden, aus dem wahrscheinlich schönsten deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Hier geht es um die neue Arbeitswelt. Ich darf seit 2018 mit neugierigen, mutigen und optimistischen Menschen über die Zukunft der Arbeit sprechen. Heute geht es um das Thema Recruiting und welche Rolle Games dabei spielen. Simon Uceda ist bei mir. Simon ist Gründer und CEO von Simo Games und sie entwickeln also Games, die Bewerbende für Unternehmen begeistern, besser gesagt für Arbeitgeber. Sie haben da schon einiges entwickelt und ich habe natürlich in meiner Jugend auch viel gespielt, Videospiele damals noch. Darüber sprechen wir, wie sich das Ganze auch entwickelt hat, technologisch, wo wir da heute sind und was das für das Recruiting tatsächlich bringen kann. Was kostet das? Worauf ist zu achten? Was hat das Ganze mit Stranger Things zu tun? Und. Eine spannende Folge. Ich habe den Simon in Berlin kennengelernt. Da hat er gerade einen super Vortrag gehalten. Er ist locker und easy dabei. Sein Bruder ist auch noch mit dabei in diesem ganzen Konstrukt, das sie da gebaut haben mit Simo Games. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor wir reinspringen, meine Bitte an euch, abonniert diesen Podcast. Jetzt kurz in die App einmal reinschauen und auf Abonnieren drücken. So verpasst ihr keine Folge mehr. Jeden Freitag gibt es nämlich eine neue Episode. Dazu manchmal auch noch dienstags eine Sonderfolge. Wenn euch das Thema Storytelling interessiert, denn hier geht es ja um gute Geschichten, die bestenfalls inspirieren, dann abonniert auch gerne meinen neuen Storytelling Newsletter auf Substack. Den bekommt ihr hier einfach über die Shownotes. Also, schaut mal rein und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Simon. Viel Spaß! Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Freue mich sehr, dass Simon heute da ist. Schöne Grüße aus dem hohen Norden.
Hi Gabriel und liebe Grüße aus Karlsruhe aus dem Süden.
Es ist Freitag, die Sonne scheint zumindest oben bei uns an der Küste. Wie ist bei euch die Lage?
Bei uns auch. Mir geht's gut. Bin schön mit dem Fahrrad ins Büro gefahren bei dem schönen Wetter. War noch nicht zu heiß heute Morgen, also alles cool.
Kannst du dich da richtig motivieren, wenn draußen die Sonne scheint, der Sommer lockt, ja?
Ja, auf jeden Fall. Das ist bei mir unabhängig vom Wetter, weil ich grundsätzlich einfach sehr Bock drauf habe, auf was ich tue. Da ändert das Wetter nichts dran.
Genau, und das machen nämlich nicht so viele, das, was ihr macht. Zumindest habe ich davon noch nicht so gehört. Es geht um Gaming, es geht um Recruiting, es geht um Unternehmertum. Viele spannende Themen, an denen ihr dran seid. Und wir gucken heute in eure Story. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht ja hier das Intro. Mhm. Und
cool.
Genau, ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so machst, damit sie das versteht. Was würdest du ihr sagen?
Ich würde ihr sagen, ich baue Videospiele, die Menschen dazu bewegen, bei einer gewissen Firma arbeiten zu wollen.
Kennst du denn noch Leute, die das auch tun? Also ich wirklich nicht.
ich kenne Leute, die das auch tun, ja, tatsächlich. Aber in einer sehr anderen Art und Weise. Also wenn man die Games vergleicht, dann sind die doch sehr, sehr unterschiedlich, weil wir auch unterscheiden zwischen Gaming und Gamification. Mhm. Gamification war ja mal ganz groß in aller Munde, dann mal wieder nicht mehr, dann mal wieder, keine Ahnung. Und ich glaube, das hat nie so richtig langfristig Fuß fassen können, weil es halt einfach nicht funktioniert. Weil wenn du unseren Game-Developern zum Beispiel, wenn die jemand zu denen sagt, ihr macht ja Gamification, das ist für die eine Beleidigung. Das ist eigentlich wie wenn du einen Koch sagst, hey, du machst ja Fastfood irgendwie, du nimmst ja hier alles fertig und ballerst es zusammen, dann sagt er auch, das ist nicht Kochen.
Ja. Ja, über Games lohnt es sich natürlich heute mal zu sprechen, da mal einzusteigen. Natürlich jetzt nicht Brettspiele, sowas haben wir zu Hause ja auch mit den Kids, sondern es geht um digitale Spiele, also Videospiele. Ja. Was war dann so das Erste, was du mal gespielt hast?
Das erste Videogame, das ich gespielt habe, ich glaube, das war Duke Nukem auf einer Diskette sogar noch.
Das kenne ich auch noch.
Ja.
Bei mir war das Paperboy, weiß ich noch. Also da fährst du mit so einem Jungen auf einem Fahrrad durch so eine durch so ein Viertel auf einer Straße und musst dann so die Zeitung nach links und rechts werfen zu den Häusern. Musst aber aufpassen, dass du die Milchflaschen, die da noch stehen, nicht im Haus. Ich glaube, so geht
das. Ja, habe ich gesehen, aber habe ich selber nie gezockt. Aber das ist ja so ähnlicher Schlag von Spiele und von Zeit vor allem auch.
Ich finde es ja eigentlich so cool, dass wir das noch so kennengelernt haben. Also im Endeffekt war das ja so echt die Zeit vor dem Internet. Also nochmal eine ganz andere Zeit.
Ja, voll.
Eine ganz andere Welt eigentlich. Das können sich meine Kinder heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Das gibt's dann im Geschichtsunterricht. Heute ist alles immer da, on demand, alles verfügbar. Früher war das halt nicht so. Es war halt rar, selten. Und dadurch hatte das irgendwie auch eine besondere Bedeutung. Man ist dann zu den Freunden gegangen. Hast du das schon gehört? War was Besonderes und das erlebt zu haben, ist gut.
Ja, du hast vollkommen recht. Ich weiß noch ganz genau, wir hatten als Kinder zu Hause lange Zeit keinen Computer, aber mein Vater hatte einen bei sich im Büro. Der ist auch schon jahrelang selbstständig, aber damals auf jeden Fall auch als Kinder, seit ich denken kann eigentlich. Und deswegen konnten wir dann am Wochenende zu ihm ins Büro fahren und während er dann seine Unterrichtsräume gesaugt und geputzt hat und so, durften wir Kids, mein Bruder und ich, am Computer spielen, eben mit solchen Disketten. Und es war dann voll was Besonderes, weil das war dann irgendwie Sonntagnachmittags, wenn er putzen musste, dann durften wir ein bisschen hier Duke Nukem oder Billy the Kid oder irgendwie alles auf Disketten. Da kann man sich auch vorstellen, wie die Grafik dann damals war.
Ich habe damals ein Atari geschenkt bekommen von meinen Eltern, der 7800, weiß ich noch. Und da gab es dann so diverse Jump-and-Run-Games. Mhm. Und dann kam irgendwann Nintendo um die Ecke mit dem NES oder Sega mit dem Master System, hatte ein Freund von mir.
Ja.
Und ich hatte dann, weiß ich noch genau, mit 14 meine Konfirmation und von all dem Geld, was ich geschenkt bekommen habe, habe ich mir einen Sega Mega Drive gekauft.
Ja, geil.
Und das hat natürlich niemand verstanden, weil natürlich das ganze Geld damit einmal weg war. Aber ich weiß noch genau, ich bin mit dem Batzen Bargeld im Portemonnaie in der Tasche mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren und habe mir da
mega
diesen
cool
Sega gekauft. Und das war was ganz Besonderes. Warst du da auch so in dieser Welt?
Nee, ich war eher Computer. Am Computer haben wir gespielt. Ein Gameboy hatte ich mal, den Oldschool Gameboy, dieses riesen Trümmerding mit dem unterproportional kleinen Display zu dem riesen Ding, was es eigentlich war.
Ja, erklär uns doch gern mal, wie du zu dem Thema gekommen bist, Gaming, Recruiting, wie sah dein Weg aus?
Klar, gerne. Es war eigentlich Zufall, weil als ich in die Selbstständigkeit eingestiegen bin, habe ich im Bereich Sales und Marketing begonnen und es hat sich dann auch in den Bereichen weiterentwickelt und bis es dann auch zu einer kleinen Agentur mit ein paar Mitarbeiterinnen wurde und da ist dann auch mein Geschäftspartner und mein Bruder dazu gestoßen und wir haben sehr rausgestochen und polarisiert, weil wir immer Sachen machen wollten, die anders sind im Bereich Marketing, die mehr Aufmerksamkeit erregen. Nicht nur der Provokation halber, muss schon sagen, das machen wir gern, das macht irgendwie Spaß, aber nicht nur deswegen, sondern einfach, weil Kreativität schon wirklich immer, auch schon im Kindesalter, irgendwie unsere größte Stärke war. Und das ist wirklich was, das wir gut können oder auch wirklich gut drin sind. Und einfach, um das ausleben zu wollen. Weil wenn du was machst, du bist selbstständig, du gründest eine eigene Firma, dann willst du was tun, was dich erfüllt, logischerweise. Und das hat uns aber sehr wenige Kunden haben uns das gelassen. Ganz einfach aus den Gründen, weil die zu vorsichtig oder vorsichtig sind. Man will aufpassen, was man macht und es gibt tausend Gründe, warum man nichts Neues wagen kann. Ja, und es hat halt irgendwann mal extrem frustriert, weil dieses Potenzial, was in uns war, konnte nicht raus und dementsprechend hat es irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht und dementsprechend waren wir irgendwann mal wie so Gefangene in dem Gefängnis, das wir uns selber gebaut haben, was ziemlich scheiße ist, wenn du selbstständig bist. Und
weil du willst ja eigentlich frei sein, ne?
Ja, voll. Ja, definitiv. Oder ja, Freiheit ist Definitionssache. Wenn du jeden Tag das machen darfst, was dir Spaß macht, dann ist das für mich frei. Und das war kacke. Da mussten wir raus. Und wir haben uns nämlich dann gleichzeitig auch, weil wir uns viel mit Content-Marketing beschäftigt haben, also wir haben digitale Inhalte für andere Unternehmen erstellt, haben wir uns natürlich immer gedacht, wie können wir uns weiterentwickeln? Was sind die nächsten Steps? Was wird denn das nächste Content-Format, das irgendwann die Welt dominieren wird, so wie irgendwann 9:16 Videos eingeschlagen haben? So, was wird das nächste irgendwie sein? Und unsere Meinung war, der nächste Step, Inhalte, mit denen man interagieren kann. Das heißt, der User, der Betrachter oder die Betrachterin kann die Inhalte nach ihren Wünschen modifizieren und lenken. Und dann haben wir uns gedacht, ja gut, das sind halt Videogames, das gibt's ja eigentlich schon. Dann dachten wir, ja, gibt's schon, aber sehr wenig bis null, eigentlich gar nicht im B2B-Kontext. Und die Idee haben wir dann lange mit uns rumgetragen, 1,5 Jahre lang. Und in diesen 1,5 Jahre, die Idee war da und der Frust ging immer weiter runter, immer weiter runter. Und dann kam eine Firma auf uns zu, die uns über LinkedIn beobachtet hat, was wir da so treiben, und hat gesagt, ey, ich finde es cool, was ihr macht, ihr seid kreativ, ihr habt andere Ansätze und so. Ich will mal was Neues ausprobieren. Wir haben die und die Marketingkanäle, das geht eigentlich ganz okay, aber das ist mir irgendwie zu langweilig, ich will was Geiles und ich traue das euch zu, und wir haben dieses, das und das Budget, das würde ich euch geben, was könnt ihr da Geiles machen? Und dann haben wir gesagt, ja, Hammer, dass sich das mal jemand traut, der das überhaupt eingeht, und dann haben wir denen von unserer Idee erzählt mit dem Game und haben dann auch konkrete Vorschläge gemacht und haben uns auch erst überlegt, hey, sollen wir es irgendwie abschwächen oder so, weil es ist schon krass, schon echt gewagt, aber dann haben wir gesagt, nee, komm, wir müssen es einfach so sagen, und wenn es die richtigen sind, dann machen sie es, weil wenn wir jetzt irgendwie das verblümt darstellen, und dann wird es im Nachhinein gecancelt. Und im Endeffekt fanden sie es mega geil und haben das mit uns gemacht, und daraus ist das erste Game entstanden, und es war wirklich sehr, sehr mutiges Game. Es ging nämlich um, das war ein so ein bisschen so ein Wirtschaftskrimi, wo der Protagonist, den hast du aus der Ego-Perspektive gelenkt, musste unter Vorwand eines Vorstellungsgesprächs ein Gegenmittel aus dem Safe der CEO klauen, und diese Firma hat ein Virus in die Welt gesetzt, was die Gehirnregion für Empathie und Liebe lahmlegt, und wollte dadurch eine emotionslose Gesellschaft schaffen, die ihre Ziele quasi erfüllen kann, und der Protagonist musste eben dieses Gegenmittel holen, und das haben wir gelauncht mitten in der Corona-Pandemie bei vollem Virus, bei vollem Hackmeck, und aber das war bestimmt auch ein Punkt, warum es so geil funktioniert hat.
Nun ist natürlich das eine, dieses Spiel zu entwickeln, aber davor passiert ja auch noch eine ganze Menge, die man nicht so sieht. Also die Ideenentwicklung, wie kommt ihr denn auf eure Ideen?
Also wie gesagt, eine unserer sehr großen Stärke, dass das uns irgendwie liegt. Wir haben zum Beispiel ein riesengroßes Ideen-Backlog, kann man es nennen. Das ist bei uns, unsere interne Firmenkommunikation läuft über Discord. Ist im Prinzip das gleiche wie Slack, aber überwiegend von Gamern genutzt, aber das gleiche Ding. Und da haben wir einen Channel, der nur für Game-Ideen ist, weil die auch oft einfach kommen und da stehen massenweise an Ideen drin. Aber die Regel ist natürlich, dass wir von unseren Kunden die Inspiration bekommen, weil das Game soll ja das Unternehmen, für das wir das Game machen, mit denen wir das Game machen, zu 1000% widerspiegeln. Das heißt, wir müssen ihre Werte transportieren, wir müssen ihre Vision transportieren, wir müssen das Ziel erfüllen, das die haben. Und das schafft uns dann einen Rahmen, in dem wir uns kreativ bewegen dürfen, und da kommen mega geile Geschichten, Storylines und auch Game-Mechaniken zustande.
Wir haben uns ja in Berlin getroffen, da hattest du einen Vortrag gehalten und auch ein Playbook vorgestellt, was ihr rausgebracht habt zum Thema Gaming und Recruiting und wie man das so angehen kann. Vielleicht kannst du uns mal so anhand eines Beispiels, eines Projekts erklären, wie ihr so arbeitet, damit wir da mal ein Verständnis bekommen.
Ja, genau, das Neuland. Wir machen erst zusammen mit dem Unternehmen an das Feinkonzept. Da gehen wir rein in die Unternehmen, sind dann live vor Ort, da fahren wir dann auch in ganz Deutschland rum, weil uns das wichtig ist, dass wir das persönlich machen. Und dann wird in 6 Stunden machen wir einen Workshop. Das ist ein Framework, das wir kreiert haben, wo jeder Punkt behandelt wird, den wir brauchen, um ein Game später zu machen. Zum Beispiel, wer sind die Protagonisten? Oder gibt es einen? Wie sieht man den? Was macht er? Was ist seine Vorgeschichte? Welche Crew hat er? Was macht die Crew? In welcher Welt bewegt er sich? Welchem Problem stellt er sich? Welches Problem muss er lösen? Und was ist auch natürlich das Ziel nachher der ganzen Geschichte? Will das Unternehmen dann zum Beispiel Bewerber, Bewerberinnen generieren durch dieses Game? Oder möchte das Unternehmen zum Beispiel ihre Wahrnehmung als Arbeitgeber steigern? Oder wollen die vielleicht zum Beispiel auch bestehende Mitarbeiter in bestimmten Skills fortbilden? Genau, das wird gemacht und daraus wird ein Feinkonzept erstellt, und von diesem Feinkonzept wird immer weitergearbeitet, immer hin und her mit den Unternehmen zusammen, vom Feinkonzept zum Grobkonzept, zu ersten Designentwürfen, zum Prototyp, mehrere Prototypen, bis es eben spielbar ist und mit uns gemeinsam auch verteilt wird, dass möglichst viele Leute dieses Spiel auch spielen, um auch an die Ziele zu kommen.
Lass uns doch nochmal in ein Spiel konkret reingehen. Vielleicht greifst du mal eins raus, was so richtig reingehauen hat?
Ja, klar, gerne. Also das war zum Beispiel, das Ziel dieses Unternehmens war, Bewerbungen für Ausbildungsplätze zu generieren. Und die sind auf uns zugekommen, weil sie einen Rücklauf hatten von über 90% an Bewerbungen für ihre Ausbildungsplätze, die sie hatten. Und das waren halt die drei, die ihnen sehr wichtig waren, war Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker. Und mit denen haben wir dann zusammen ein Game entwickelt, so ein bisschen in dem Horror-Genre. Das war dann so, dass der Protagonist, das war dort auch wieder extra so gewählt, dass du das Spiel aus der First-Person-Perspektive spielst. Das bedeutet also quasi, man selber ist der Protagonist und man sieht alles aus der Ego-Perspektive, was gut ist, weil sich so Spieler auch gut reinversetzen können, weil du siehst keinen Charakter, mit dem du dich nicht identifizieren kannst, sondern du bist der Charakter. Und der Charakter ist zu Hause und der merkt, dass irgendwas komisch ist und scrollt durch TikTok und sieht da eine bekannte Influencerin, die dann irgendwie erzählt, dass es irgendwie komische Geräusche in Gasleitungen gibt und so weiter und weiß nicht, woher es kommt. Und der macht sich dann Sorgen, weil er weiß, seine Schwester macht eine Ausbildung in einer Gasaufbereitungsanlage und ruft seine Schwester über FaceTime an und die geht dann ans Telefon und die ist völlig aufgelöst, gefühlsmäßig total am Ende und sagt, du darfst auf keinen Fall herkommen, komm auf gar keinen Fall hierher. Du musst schnell Hilfe schicken, aber bitte komm nicht her, versprich mir, komm nicht her. Und dann in dem Moment schreit sie, haut ab und die Verbindung bricht zusammen. Und was der Protagonist natürlich nicht machen soll, ist das Erste, was er tut. Er schwingt sich auf sein Fahrrad, geht in seine Garage, bewaffnet sich mit Waffen, die wir da platziert haben und fährt dorthin. Und dort trifft er auf seine Schwester, der es dann Gott sei Dank gut geht. Seine Schwester ist eine Industriemechanikerin und die hat zwei Kollegen dabei, einen Elektroniker und einen Mechatroniker. Und das Ziel dieses Games ist dann mit dieser Dreier-Crew, mit den Skills, die die drei in ihrer Ausbildung gelernt haben, ein Portal zu einer fremden Dimension zu öffnen, zu schließen, welches sich in einer Gasleitung geöffnet hat. Und aus diesem Portal kommen Dämonen aus einer fremden Dimension, die sich von Gas ernähren und die Menschheit auffressen.
Ist ein bisschen Stranger Things Vibes für mich.
Ja, genau, kann man sich so vorstellen. Die ganze Stadt, das wurde in der Stadt Werne produziert, das Game. Die ganze Stadt hat so Stranger Things Vibes. Und das hat mega gut eingeschlagen, weil du lernst das Unternehmen kennen, du siehst das Unternehmen, das ist ein Real-Person-Game, das heißt, es wurde echt gedreht, echt produziert mit echten Schauspielern und du kannst es trotzdem lenken und beeinflussen, das ganze Ding. Und du lernst was über die Berufe kennen, weil du das machen musst, kannst dich am Ende bewerben und so der Call to Action am Ende von den Games, der ist immer sehr, sehr wichtig, der muss richtig gut sitzen und in diesem Szenario war es zum Beispiel, du bist diese ganze Heldenreise mit diesen drei Helden durchgegangen, du hast quasi die Welt gerettet mit denen, die bist die ganze Zeit im Dunkeln, ängstliche Atmosphäre, bla bla bla, am Ende hast du es endlich geschafft, in so einem Showdown mit einer selbstgebauten Konstruktion dieses Portal zu schließen und die drei Protagonisten, also die vier quasi dann, du und die anderen drei, gehen dann raus und da ist die Sonne dann schon aufgegangen und dann sagen die, boah, krass und so, das war heftig und du hast uns geholfen, die Welt zu retten. Du solltest bei uns anfangen. Dann sagt André, ja, safe, du hast die Welt mit uns gerettet, wir können bestimmt ein gutes Wort für dich anlegen. Und die Schwester, die ganze Zeit so die Hauptansprechperson ist, dreht sich dann zu dir um und sagt, bist du dabei? Und dann kannst du klicken und dich bewerben. Und kam mega gut an, also ist auch auf TikTok viral gegangen, wurde über 5 Millionen Mal gesehen, über 16.000 Mal innerhalb der ersten zwei Monaten gespielt, Bewerbungen sind eingegangen ohne Ende, Stellen sind besetzt, also das war echt eine geile Erfolgsstory.
Da frage ich mich natürlich, und das werden sich auch viele andere fragen, die jetzt vielleicht in Unternehmen sitzen und sagen, das wäre doch mal eine coole Idee. Was kostet dieser Spaß, mit euch sowas zu entwickeln? Da steckt ja extrem viel drin, auch das Marketing nachher. Was kann man sich da vorstellen, wenn man da mal starten möchte?
Also es ist auf jeden Fall mega aufwendig, definitiv, weil wir haben auch kein Baukastensystem, nach dem wir gehen, sondern wirklich jedes Ding ist von Scratch auf von Null auf neu gebaut. Das können auch 3D-animierte Figuren sein, 2D-animierte Figuren sein. Das kann wirklich, auch von den Mechaniken kann das alles sein. Deswegen, nach oben gibt es kein Limit. Es gibt aber ein Unterlimit, also ab 40.000 können wir Games produzieren, die cool sind, die geil sind, die Spaß machen und auch dann die Ziele erfüllen. Ja.
Was ich mich gerade noch gefragt habe, es gibt ja Unternehmen, die sich dann viele Gedanken machen über Employer Branding und auf ihrer Karriereseiten tolle Dinge schreiben mit tollen Fotos und dann kommst du in das Unternehmen, dann ist es vielleicht gar nicht so cool wie dargestellt. Ja. Wie schafft ihr das, dass ihr einerseits Appetit macht mit einer super Story, spannend, ja, außergewöhnlich, ja, und dann kommen die Leute ins Unternehmen. Es wäre ja gut, wenn da kein Gap ist, wenn das andockt, ja. Wie kriegt ihr das hin? Wie sprecht ihr da mit den Unternehmen, damit das kein Bruch ist,
ja,
sondern dass das aus der Kommunikation, die ihr mit organisiert, in so einen Spirit übergeht, der echt ist?
Das ist witzigerweise eine Herausforderung, mit der wir uns null beschäftigen müssen, weil es so eine Art natürliche Selektion gibt. Also wenn man sich die Unternehmen anguckt, mit denen wir zusammenarbeiten, die tun schon extrem viel dafür und sind auch schon sehr attraktive Arbeitgeber, viele auch sehr bekannte und große Arbeitgeber. Und ich glaube, dass die auch auf uns zukommen, weil die eben viel tun, weil die viel probieren. Weil die sind quasi mit ihrer Klaviatur an unterschiedlichen Tools, die es so gibt, kommst du irgendwann mal an dein Ende an. Du hast eine Firmengröße und du hast ein Budget und du hast ein Ziel, was vorgegeben ist. Du bist irgendwann mal durch mit den Maßnahmen, die es so am Markt gibt. Das heißt, du machst aber auch schon sehr, sehr viel und die machen auch intern sehr viel, dass es ihren Leuten gut geht. Und deswegen sind die auf der Suche nach Innovationen und kommen dann auf uns zu. Das ist so die natürliche Selektion. Also es ist bis jetzt uns noch nicht passiert. Doch einmal. Einmal, doch, ist beim Konzeptionsworkshop, haben wir gemerkt so, boah, das passt irgendwie gar nicht so. Die wollen Sachen erzählen und verhalten sich hier echt merkwürdig und der Vorgesetzte, der respektiert seine Kolleginnen, ich sage extra Kolleginnen, weil das war echt unter aller Sau, wie dieses von oben herab irgendwie war, was wir gefühlt haben.
Und da habt ihr gesagt, da sind wir raus?
Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, ja gut, lass uns lieber kein Game zusammen machen, ihr könnt es ja vielleicht nochmal woanders versuchen. Ja, also das muss man im Notfall dann halt, ne? Andere Variante ist, wie jetzt bei dem Beispiel, wo ich jetzt erzählt habe von dem Game, bei denen war es so, dass das komplette Employer Branding und Recruiting Team nach dem Launch von dem Game gemerkt hat, so hey krass, jetzt haben wir sowas Geiles gemacht, sowas Einzigartiges, sowas Innovatives, was fast keiner hat, wir müssen alles ringsrum anpassen. Und es kam nicht von uns, es kam von denen intrinsisch, dass sie gesagt haben, ey geil, wir machen jetzt Kommunikation besser, wir machen WhatsApp, die können uns Sprachnachrichten schicken und wir reden mit denen, wir führen das ein. Und ein Grundbaustein liegt bei denen schon, wenn man sich mit denen beschäftigt. Das ist die Firma OGE, Open Grid Europe GmbH heißen die. Denen gehört das größte Gasfernnetzwerk in Europa. Wenn man mal sich ein bisschen mit denen beschäftigt, merkt man, dass die krass viel für Mitarbeiter tun, schon vor uns.
Interessant finde ich auch, dass ja wichtig ist, wie die Ansprache aussieht. Also ich frage mich dann auch, wie begeistert man gerade jüngere Zielgruppe? Man möchte Talente, die schon von der Kommunikation sich angesprochen fühlen und dann überhaupt mal in diesen Bewerbungsprozess einsteigen. Und da habt ihr bestimmt schon viel gelernt in euren Projekten. Was kannst du da teilen?
Nativ, so wie sie selber sich untereinander ansprechen. Das heißt, wir nutzen Kanäle, die für sie normal sind. Deswegen zum Beispiel Anzeigen für eine Ausbildung auf Facebook zu schalten, voll an der Zielgruppe vorbei, schon allein an der Plattform. Also erstmal die Plattform bedienen, die Leute sowieso nutzen. Und die...
Also nicht auf irgendwelche Webseiten, oder? Da geht ja auch niemand mehr rauf heutzutage.
Ja, also nee. Ja, voll nicht. Also du kannst schon auf Webseiten irgendwie schicken, aber dann musst du davor irgendwie zum Beispiel eine geile Ad auf einer Plattform machen wie TikTok, die deine Zielgruppe hat, wenn du die jüngere Zielgruppe willst und die dann wiederum auf deine Webseite führen. Aber... wie soll man es denn sagen, kulturelle Aspekte zum Beispiel bedienen, wie zum Beispiel das Thema Gaming. Gaming ist bei Leuten, die sich nicht damit auskennen, irgendwie noch so ein Hobby für männliche Nerds, die sozial inkompatibel in ihrem Keller sitzen, was absolut scheiße ist. Also das ist eins der größten kulturellen Phänomene unserer Zeit. Es spielen 91% der Gen Z in Deutschland spielen regelmäßig Videogames. Mit regelmäßig meine ich mehrmals die Woche. Menschen zwischen 30 und 50 in Deutschland 74%. Und weltweit gesehen ist das die größte Unterhaltungsindustrie vom Umsatz her. Also die weltweite Gaming-Industrie macht weitaus mehr als die gesamte Film- und Musikindustrie zusammen. Weitaus mehr. Ich glaube, die machen beide zusammen irgendwie so um die 50, 60 Milliarden und Gaming alleine macht 138 Milliarden.
Und wie funktioniert das dann ganz operativ? Wo spielt man diese Games? Lädt man sich die runter? Spielt man die im Browser?
Es ist auch unterschiedlich vom Ziel. Wenn wir zum Thema Mitarbeitergewinnung zum Beispiel unterwegs sind, dann sind es Browser-Games, weil die ohne Anmeldung, ohne Root-Download einfach schnell starten müssen, einfach sofort. Ich scanne einen QR-Code oder tippe auf einen Button oder klicke auf einen Link und das Ding muss sofort losgehen. Wenn es im Bereich Weiterbildung ist, der Mitarbeitenden, dann kann man schon auf jeden Fall eine App machen, die man runterladen muss, weil ich da ja auch ein deutlich umfangreicheres brauche. Also zum Beispiel arbeiten wir gerade an einem großen Projekt, da sind dann innerhalb von einem Game sind 7 Levels und diese 7 Levels beinhalten insgesamt 45 kleine Spiele. Und jedes Spiel ist dazu gedacht, einen bestimmten Aspekt zu lernen. Und nicht nur zu lernen, sondern zu erfahren, weil in Games darfst du so oft scheitern, wie du willst, was das Schöne dran ist, weil du durch Scheitern und durch Erfahrung, selbst wenn es nur eine simulierte Erfahrung ist, einfach am besten lernst als jede Theorie.
Vielleicht kannst du uns auch nochmal einen Einblick in eure Company, in eure Kultur geben. Wie viele seid ihr eigentlich? Wie arbeitet ihr zusammen?
Also so das Kernteam sind so 9 Leute. Wir, mein Bruder und ich, wir kümmern uns sehr viel, wir sind eigentlich hauptsächlich für die Konzeption zuständig. Also wir sind die Kreativen, sage ich mal, hinter den Games, was die Stories angeht, was aber auch die Spielmechaniken, die Challenges angeht, was auch eine große Herausforderung ist, wenn du jetzt eine Spielmechanik bauen musst, die nicht nur just for fun ist, sondern mit der du ein gewisses Ziel oder einen Lerninhalt übermitteln willst. Dann haben wir Entwickler, 3D-Designer, 2D-Designer, jemand für Social Media, die unsere LinkedIn-Accounts macht zum Beispiel, eine Kollegin, die im Backoffice alles für uns regelt, weil Bürokratie und Organisation ist jetzt nicht so unser Ding, deswegen liegt unsere Stärke vielleicht auch eher auf dem kreativen Part. Brauchen wir da jemand und Leute fürs Projektmanagement. So unterteilt sich das im Groben und Ganzen.
Ihr seid jetzt schon eine Weile unterwegs. Was war so bisher die größte Challenge, die ihr unternehmenstechnisch nehmen musstet?
Die größte Challenge war wirklich so dieses Switch zum Gaming zu machen, weil wir durch dieses erste Game, was wir da machen durften und unsere Idee mal ausleben durften, haben wir halt Blut geleckt und haben gemerkt, wie geil das eigentlich ist und wie viel Spaß das uns macht und haben dann aber danach das Thema nicht weiter fokussiert. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht waren wir zu sehr in dem anderen Film noch drin mit dem Marketing und das hat uns ja auch im Prinzip unsere Gehälter und alles bezahlt und da sind wir halt drin geblieben, weil rein vom Geld her war es gut und da waren wir dann und irgendwann war es halt so frustrierend, dass wir gesagt haben, hey, das geht jetzt einfach nicht so weiter. Und das war die krasseste Challenge, dass wir halt so einen radikalen Cut gemacht haben, dass wir gesagt haben, jetzt hören wir auf mit dem Scheiß. Ganz genau, jetzt hören wir auf. Wir stoppen alle unsere Akquise, die wir gemacht haben. Wir stornieren alle unsere Onboardings, die wir jetzt irgendwie mit neuen Kunden, potenziellen Kunden haben. Irgendwas, was wir jetzt gerade noch da haben, lassen wir zwar auslaufen, aber danach gibt es nichts mehr. Und wir machen jetzt nur noch Games. Und das war halt krass, weil du musst dich komplett umpositionieren, du musst komplett wieder Vertrieb bei Null machen, bei komplett anderen Risiko. Menschen. Ist ein riesengroßes Risiko. Und das war so die krasseste Challenge.
Also Mut höre ich wieder raus, immer wieder Mut. Was würdest du denn sagen, sind noch so wichtige Kompetenzen und Skills, die euch bei eurer Arbeit helfen?
Geduld auf jeden Fall. Aber da muss ich auch lernen. Ich hätte gern immer, dass alles schneller funktioniert. Deswegen muss ich mich auch in Geduld üben und das lernen. Der intrinsische Wille, immer mehr und Neues zu erfahren. Das ist sehr, sehr wichtig. Du hast nie zu Ende ausgelernt. Also wenn man irgendwann mal denkt, so es gibt nichts Neues mehr, was man irgendwie lernen kann, dann hast du echt verloren. Wir haben zum Beispiel auch, das ist sehr, sehr wichtig. In neuen Sphären zu denken ist auch irgendwie wichtig, weil ich überlege mir immer zu einem Punkt, was kann das nächste sein? Und das ist schon geil, weil das merkt man auch, wie das dann nachzieht. Also mit den ersten Games, die wir gemacht haben, ist mir irgendwann gekommen, was ich gerne der nächste Schritt haben will, an mehr Komplexität, an mehr größere Herausforderungen und das hat sich jetzt auch zum Beispiel zur Realität gemacht. Das ist jetzt dieses große Projekt, an dem wir jetzt gerade arbeiten Und also, ja, das sind so die Top-Skills, würde ich sagen, für mich jetzt.
Ist es denn für euch auch denkbar, dass irgendwann ein KI-Agent das Spiel baut? Oder seht ihr da schon noch euch selbst nach wie vor in der Rolle?
Ne, bestimmt. Bestimmt kann man das machen. Also in die Zukunft gesponnen gibt es bestimmt irgendwann mal eine KI, die einem Prompt-basiert Games baut. Könnte ich mir schon vorstellen, so krass, wie das gerade abgeht.
Ja, so kleinere Sachen gibt es ja, glaube ich, schon. So Jump'n'Run-Geschichten, ja, habe ich gelesen, kann man ja schon prompten. Genau.
Außerdem, es gibt auch viele so Vibe-Coding-Tools, was ziemlich geil ist. Vibe-Coding bedeutet, also du brauchst keine Programmiersprache zu können, um was coden zu können, was funktionsfähig ist, sondern du kannst ihm das mit Worten sagen und dieses Tool macht das dann für dich. Solche Tools gibt es schon, die Replit oder Cursor oder sowas. Dann gibt es natürlich auch Tools, die dir helfen beim Figuren entwickeln. Also diese klassischen Bildgenerierungstools, die kennt man ja schon und die kannst du wiederum nehmen, in eine andere KI reinmachen. Die baut dir dann ein 3D-Modell dafür. Dann musst du das wieder in eine andere KI reinmachen. Dann kannst du die Gelenke bewegen und das Ganze beweglich machen und so weiter. Das geht jetzt schon, kann man viel machen, aber der Mensch braucht man jetzt gerade halt noch. Und sagen wir mal, falls man das irgendwann den Menschen nicht mehr brauchen sollte von der Umsetzung, bin ich noch überzeugt, dass man ihn dann lange Zeit für die Idee brauchen wird.
Genau, denn ja, bei Spielen geht es ja auch darum, Ideen zu entwickeln, die ungewöhnlich sind. Und die KI ist ja eigentlich immer gewöhnlich, logisch, macht das, was schon funktioniert hat, nimmt den Durchschnitt von dem, was es schon gibt. Und wir wollen ja mit unserer Intuition auch mal bewusst gegen den Strich, also Muster brechen. Und insofern hoffe ich einfach und glaube ich auch, dass die menschliche Kreativität dran bleibt.
Voll, vor allem, weil halt auch, wenn du immer nur auf Daten auf der Vergangenheit basiert, Sachen neu produzierst, impliziert es natürlich, dass immer wieder gleiche, ähnliche Sachen entwickelt werden. Und das wiederum führt dann dazu, dass die Leute das vielleicht, also entweder sie sind davon gelangweilt oder sie finden es gut, aber dann kannst du wiederum mit was anderem herausstechen. Und wenn die KI halt die Game-Mechanismen kennt, die bisher existieren, was natürlich sehr viele sind, und es wird aber nur noch Games in dieser Art geben, dann ist die Menschheit, sag ich mal, befriedigt und spielt es halt alles. Aber wenn dann eine neue Game-Mechanik irgendwie rauskommt, was es noch nie gab, wie zum Beispiel früher das Tetris, wo man sich gedacht hat, oh krass, geil, noch nie gesehen, dass man hier runterfallende Dinge irgendwie sortieren muss. Wenn sowas dann kommt, dann kann man da natürlich auch wieder rausstechen, ja.
Sehr cool, Simon. Wir hauen alles in die Shownotes. Leute da draußen, checkt das mal aus. Spielt das mal. Apropos, Simon, welches Spiel kannst du uns noch empfehlen am Ende? Was kannst du teilen? Was sollten wir uns unbedingt mal ansehen?
It Takes Two.
Aha.
Solltet ihr spielen. Das ist ein ziemlich geiles Game, hat eine super geile Geschichte. Kann man hervorragend spielen unter Kollegen zu zweit oder Partner oder Freund oder Freunde oder Bekannte. Das ist ein Spiel, das funktioniert nur zu zweit. Es sind Challenges, die man da drin machen muss. Sehr, sehr viele, die funktionieren nur zu zweit. Jeder Charakter hat andere Eigenschaften und du kannst es nur lösen, wenn der andere dir hilft, was mega geil ist. Und die Geschichte dahinter ist ultra süß. Es ist ein Paar, was irgendwie vergisst, wie man miteinander kommuniziert und damit irgendwie so ein bisschen die Beziehung drunter leidet und dann werden die verhext, verwandelt sich in diese Spielfiguren und müssen ihre Kommunikation dann wieder lernen, um später wieder zu einem guten Paar zu finden. Und diese Riesen-Challenge erlebst du zusammen mit einem Mitspieler deiner Wahl und das ist ein cooles Erlebnis, würde ich jedem empfehlen, das zu spielen.
Vielen Dank für den Tipp, schön, dass du da warst. Dir und euch weiterhin alles Gute, viel Erfolg, bleibt gesund und bis bald.
Ich danke dir, Gabriel, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes, also folgt Simon mal. Und ja, vielleicht entwickelt ihr da mal mit ihm ein Game für eure Company, für euer Recruiting. Jetzt kann ich euch noch einmal hinweisen auf mein neues Storytelling-Sparring-Angebot. Ich begleite euch gerne dabei, euer eigenes Storytelling auf Vordermann zu bringen. Wenn ihr sagt, ihr wollt nochmal schauen, wie ihr euch positioniert, wie ihr eure Story erzählt in euren Vorträgen, auf LinkedIn, auf eurer Webseite oder auf Netzwerk-Events, überall braucht man ja die eigene Story, um natürlich auch Aufmerksamkeit zu erregen und dann Vertrauen aufzubauen. Ich unterstütze euch gerne. Seit über 20 Jahren erzähle ich gute Geschichten, nicht nur hier im Podcast, sondern schon früher im Rap und im Hip-Hop, dann auf Agenturseite, im Social Media Marketing, später auch in der internen Kommunikation im Kontext Change und Transformation. Ich begleite euch jetzt in meinem neuen Storytelling-Sparringsprogramm. Alle Infos auch hier in den Shownotes. Schaut euch das mal an. Und wenn es euch gefällt, dann treffen wir uns einfach mal unverbindlich auf einen Kaffee und würde mich freuen, euch kennenzulernen. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bleibt connected.